Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Ja, willkommen zu einer neuen Folge, alle Freundinnen und Freunde der kundenzentrierten Vertriebsstrategie. Heute eine Solo-Folge zu dem Thema Cross- und Upselling. Viele Unternehmen betreiben ja enorm hohen Aufwand über Lead-Generation, Marketing-Aktivitäten, Events, Telefonmarketing, klassische Kaltakquise auch das, um Leads einfach für das Neukundengeschäft zu generieren. Also was für ein enormer Zeit- und Kostenaufwand, auch gerade in Relation zu sinkenden oder zumindest stagnierenden Erfolgsquoten. Da kommt manchmal schon die Frage nach dem Sinn der Aktivitäten auf. Es ist völlig unstrittig, dass natürlich auch Neukundengeschäft zu einem normalen und erfolgreichen Vertriebsbusiness dazugehört. Gar keine Frage. Schließlich liegt es in der Natur wirtschaftlicher Organisation, durch steigende Umsätze kontinuierlich zu wachsen. Ja, sie sollen ja auch Gewinn erwirtschaften, um Gesellschafter, Investoren, Anteilseigner natürlich zufriedenzustellen. Ja, also der Vertrieb jedes Unternehmens ist natürlich der zentrale Motor für Wachstum. Alle Hoffnungen und Erwartungen auf wirtschaftlichen Erfolg richten sich ja schließlich an den Vertrieb. Erschreckend dabei ist nur, dass eben 53% aller Vertriebsmitarbeitenden ihre Ziele gar nicht erreichen. Zwar konnte in den letzten Jahren die Neukundengewinnung im B2B-Bereich durch Digitalisierung und Online-Marketing-Kampagnen gesteigert werden, so zeigen sich aber auf der anderen Seite auch in vielen Branchen eben Stagnation oder zumindest geringere Steigerungsquoten als in der Vergangenheit. Auch die Winrate, also die Quote gewonnener Aufträge im Verhältnis zu den Leads oder Kundenterminen, hat laut Kundenbefragung einfach deutlich abgenommen. Das muss man einfach so sehen. Erschwerend kommt jetzt noch hinzu, dass jede Vertriebsorganisation unter einem zusätzlichen Druck steht, der sogenannten Churn Rate, also der Abwanderungs- oder Kündigungsrate, der man natürlich auch entsprechend vorbeugen muss. Die Churn Rate beeinflusst nicht nur den Unternehmenserfolg, sondern lässt natürlich auch einen Rückschluss auf die Kundenzufriedenheit zu. Abwandernde Kunden sind ein deutliches Signal für Unzufriedenheit mit einem Produkt, der Dienstleistung, der Preispolitik oder dem Service des Anbieters. Ja, je nach Branche variiert die Churn Rate bei Unternehmen in der Dachregion so zwischen 5% im E-Commerce-Bereich und 31% ist so die Spitze in der Telekommunikation. Ja, wir wissen, dass natürlich gerade so im Bereich Handy, Telefonie natürlich auch die Preisaktivitäten vieler Anbieter schnell dazu führen, dass man sagt, komm, ich wechsle mal zu Anbieter X oder Y, bekomme ich noch das neue iPhone dazu für eine 100 € Zuzahlung. So, die Werte dieser Churnrate können aber trotz der Bemühungen durch After-Sales-Maßnahmen und ein perfektes Reklamationsmanagement natürlich nicht gänzlich auf Null gebracht werden. Das ist ganz klar. Dennoch ist eine regelmäßige Messung der Churnrate zu empfehlen, um überhaupt Veränderungen wahrzunehmen. Diese Erkenntnisse sollten sofort auch zur Ursachenforschung und zur Anpassung aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten führen. So, um einer überhöhten Quote von Kündigern entgegenzuwirken, sind zudem Vertriebsmaßnahmen wie Cross- und Upselling bewährte Strategien. Sie ersetzen zwar nicht verlorene Kunden, aber sie führen zu einem höheren Umsatz pro Kunde. Es gibt diverse Fallstudien, die belegen immer wieder, dass diese Form des Vertriebs signifikante Steigerungen ermöglicht. Also laut Salesforce neigen beispielsweise 70% aller Bestandskunden dazu, weitere Produkte zu kaufen, wenn sie personalisierte Empfehlungen erhalten. Andere Umfragen ergeben, dass durch Cross- oder Upselling-Aktivitäten die Umsätze um 10-30% gesteigert werden können. Also wir haben jetzt hier eine Spanne von 10-30 bis hin zu 70%. Wenn wir uns auf die Mitte einigen und sagen, ja, 30-40%, wow, diese Steigerungsquoten soll mal ein gutes Vertriebsteam ausschließlich durch Neukundengeschäft nachweisen. Dann lade ich alle mal auf ein Bier und einen Burger ein. So, auch der zeitwirtschaftliche Effekt darf natürlich nicht unterschätzt werden. Ja, da ja bereits bei einem Bestandskunden eine Beziehung besteht, ist das Vertrauen zur Marke, zum Produkt, zum Ansprechpartner bereits vorhanden. Ganz klar, die Verkaufsmitarbeitenden kennen die Kundenbedarfe und die Bedürfnisse vorlebender Ansprechpartner, wenn man dann noch KI einsetzt, sprich die Daten des CRMs intelligent auswertet, dann hat man wirklich eine gute Datengrundlage, um Potenziale systematisch zu erkennen. So, also viele Daten führen dazu, dass wir Kunden sehr gut kennen, Dies führt natürlich dann zu schnelleren Gesprächseinstiegen, zu kürzeren Präsentationsphasen und in der Regel zu deutlich kürzeren Sales Cycles als beim Neukundengeschäft. Wir wissen, in einigen Branchen sind ja durchaus lange Customer Journeys auch dann die Ausgangssituation dafür, dass eine neue Geschäftsbeziehung manchmal über Wochen, Monate, teilweise über Jahre erst angelegt werden muss, bevor es dann erstmal zu einer wirklich konkreten Präsentation oder Angebotsabgabe kommt. So, zwei häufig unterschätzte Effekte sind eben natürlich zum einen die gesteigerte Zufriedenheit und die Loyalität der Kunden zum Anbieter und damit auch der gesteigerte Wert der Rolle des Beratenden. Wie sehr fühlt sich ein Kunde doch abgeholt, wenn sein Ansprechpartner mitdenkt, auf ergänzende Leistungen hinweist und Vorteile beschreibt? Ich meine jetzt gar nicht mal den Kellner, der klugerweise einem dann noch, ich sag mal, das weitere Getränk anbietet. Das ist selbstverständlich geworden. Aber der Innendienstmitarbeiter eines Fachgroßhandels, der den Kunden möglicherweise proaktiv nicht nur im laufenden Gespräch anspricht, sondern möglicherweise auch aktiv anruft, was er normalerweise nicht tut, weil er aber eben aufgrund der Daten eben feststellt, Mensch, Herr Müller, Frau Meier, Frau Schulze, Sie haben vorgestern bestellt. Ich hatte die Idee, Ihnen nochmal ein Zusatzthema anzubieten. Wollen wir kurz darüber sprechen? Ja, also das empfindet jeder Kunde als passgenaue Beratung, persönliche Beratung, und dies zahlt natürlich auf die Kundenbindung ein und damit auf die Customer Lifetime Value, den Deckungsbeitrag, der über die Dauer der Kundenbeziehung natürlich dann auch erzielt wird. Wenn du nun darüber nachdenkst, Zusatzverkaufsaktivitäten zu nutzen, solltest du auf einige wichtige Aspekte natürlich achten, die für den Erfolg oder den Zweifel, im Zweifel auch den Misserfolg der Kampagne von großer Bedeutung sind. In der Praxis zeigt sich nämlich häufig, dass bei der Einführung von Zusatzverkaufskampagnen zunächst Skepsis und Unsicherheit auch bei den Mitarbeitern auftritt. Das muss man bedenken. Nicht alle Mitarbeiter schreien Hurra, wenn es heißt, wir rufen jetzt mal 100 oder 500 unserer besten Kunden an und bieten ihnen eine Zusatzleistung an. Ja, man wolle ja dem Kunden nichts aufdrängen, sind dann oft die Einwände, oder viele Mitarbeitende aus dem klassischen Vertriebsinnendienst, ja, sind auch, ich sag mal, noch nie in Berührung gekommen mit proaktivem Verkaufsverhalten. Vielleicht im laufenden Gespräch dem einen oder anderen Kunden den Hinweis zu geben, ich würde nicht Produkt A, sondern eher B empfehlen, oder du brauchst noch dann unbedingt Montagematerial X. Das ist klar, aber wirklich proaktiv jemanden auf ein komplett neues Thema anzusprechen, sind viele meiner Kunden klassischerweise im Innendienst eben gar nicht gewohnt. So, sie sind es dann eben eher gewohnt, Bestellung aufzunehmen, diese dann auch auszuführen, Kunden zu informieren, auch möglicherweise zu unterrichten über gewisse Produktmerkmale, aber nicht eben aktiv zu sagen, Herr Müller, darf es ein bisschen mehr sein. So. Durch dieses reaktive Verhalten führt das natürlich häufig bei Vertriebsteams zu der Annahme, dass dieses aktive Anbieten von zusätzlichen Leistungen eher vom Kunden als unangenehm wahrgenommen wird. Ja, das heißt, wir müssen erstmal die Menschen überzeugen, dass sie diese zusätzlichen Leistungen natürlich erstmal als Dienstleistung am Kunden wahrnehmen und dann natürlich im besten Effekt natürlich auch als Möglichkeit, den Umsatz zu steigern oder die Customer Lifetime Value, also die Dauer der Zusammenarbeit zu erhöhen, die Kundenbindung zu erhöhen. So, also das kann ich jetzt aus eigener Praxis, langjähriger Praxis wirklich sagen. Ich empfehle Teams wirklich ausführlich zu schulen, sich zu überzeugen, in der Praxis zu begleiten und Kampagnen gerade für den Anfang professionell zu planen. Ich höre nicht selten von Vertriebsleitenden, die sagen, ja, wir haben hier schon mal eine Liste ausgedruckt, die sollen die Mitarbeiter mal abtelefonieren. Das ist O-Ton, den ich wirklich, ich würde mal sagen, zweimal im Jahr höre, und dann sage ich, das ist keine professionelle Planung einer Vertriebsstrategie. Würden Sie mal einen Marketingleiter so ansprechen oder eine Leiterin und sagen, lass uns mal einfach irgendwie was auf die Plakate malen, würde jeder sagen, bitte, mit welcher professionellen Grundlage, mit welcher Strategie und wie soll das auch nachweislich eine Wirkung erzielen? So, also, gute Planung, gute Einführung, Überzeugung, ganz wichtig, und nach der guten Einführung solcher Kampagnen stellt sich häufig nämlich folgender erstaunliche Effekt ein. Die Mitarbeitenden entdecken, dass sie aktiv Beratungs- und Verkaufsgespräche führen können und nicht nur Anfragen und Anliegen einfach entgegennehmen. Sie werden also mit einmal zu aktiven Beratern, stellen gezielte Fragen, erkennen Bedürfnisse, führen fachliche Beratung durch. Dies führt also zwangsläufig zu einem anderen Stellenwert und einem selbstsicheren Umgang mit dem Kunden. Die Kunden wiederum fühlen sich gut beraten, sofern kein hoher Verkaufsdruck aufgebaut wird, sondern der Zusatzverkauf als eine Option in dem ohnehin schon stattfindenden Gespräch wahrgenommen wird. Also ein Effekt, der von beiden Seiten als sehr positiv wahrgenommen wird. Mitarbeitende gerade in Vertriebs-Indienst-Teams agieren also nicht mehr primär reaktiv wie in der Vergangenheit, sondern sie gestalten aktiv Kundenbeziehungen und erhalten in der Customer Journey einen höheren Stellenwert. Sie sind nicht nur Empfänger von Kundenentscheidungen, sondern sie gestalten diese aktiv mit, nehmen Einfluss, informieren, klären auf, setzen Impulse. So, neben dieser Umsatzsteigerung findet deutlich mehr aktive Beratung auf Expertenniveau statt. Diese Beraterkompetenz erhöht den Expertenstatus und führt somit zu einer stärkeren Kundenbindung. Kurze Zusammenfassung: Jede Organisation sollte durch kontinuierliche Maßnahmen bestrebt sein, effektive Upselling- und Cross-Selling-Strategien zu entwickeln, um Umsatzziele neben der Neukundengewinnung bei erschwerten Marktbedingungen auch zu erreichen. Also neben den erschwerten Marktbedingungen durch Neukundengeschäft eben viel, viel leichter durch Bestandskundenentwicklung und Ausbau. Außerdem bringen sie die Aktivitäten, bringen diese Aktivitäten Kundenbedürfnisse mit Verkaufszielen in Einklang und integrieren sie zusätzlich Angebote in bestehende Beziehungen. So, verschiedene Studien zeigen nämlich, dass Cross-Selling und Upselling bis zu 30%, 40% der gesamten Umsatzentwicklung eines Unternehmens ausmachen können. Ja, diese Zeitersparnis im Sales Cycle einer Zusatzverkaufsaktivität ist gegenüber einem Neukundengeschäft enorm. Wenn Sie einmal auswerten, wie lange es dauert, überhaupt Neukundenpotenzial zu identifizieren, Lead Generation durchzuführen, Erstkontakte aufzubauen, Entscheider zu qualifizieren, Neugierde zu wecken, den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist die Rechnung schnell gemacht, braucht man keinen Taschenrechner dazu, um festzustellen, wir müssen dieses Potenzial der Bestandskundenentwicklung unbedingt nutzen. So. Kundenzufriedenheit erhöht sich, hatten wir gesagt, da den Kunden personalisierte und wirklich relevante Empfehlungen angeboten werden. Ja, auch der Effekt auf der Mitarbeiterseite ist enorm. Mitarbeitende, gerade im Vertriebsinnendienst, nehmen eine aktive und beratende Rolle in der Kundenbeziehung ein. Somit sind Zusatzverkaufsmaßnahmen ein wesentliches Element in der Haltung und in den Prozessen einer kundenzentrierten Organisation. Ja, das ist Kundenzentrierung, wenn ich mich aktiv mit dem Kunden beschäftige, mich in ihn hineinversetze, ihn frage, was er braucht, ihm Vorschläge unterbreite und das im besten Fall natürlich in einen Auftrag mündet. So, also wie ist es denn augenblicklich? Derzeit nutzen laut Einschätzung von Experten nur wenige Unternehmen diese Potenziale. Und zwar gehen wir davon aus, dass etwa 60% aller Vertriebsmitarbeitenden durch ihre Verkaufsmotivation eigeninitiativ arbeiten. Doch in der Regel wird kein von Unternehmensseite gesteuerte systematische Vertriebsstrategie angewendet. Das heißt, die meisten oder eine Mehrzahl der Menschen tut dies schon, aber nicht mit einer Systematik, sondern eher aus dem Affekt heraus, aus der Situation heraus, wenn ein Beratender erkennt, der Kunde braucht, um dieses Gerät richtig nutzen zu können, noch ein Montageset, Zusatzmaterial oder. So, McKinsey hat mal in einer Studie aufgedeckt, dass nur etwa 20% der Unternehmen ihre Cross-Selling-Ziele erreichen. Das heißt, sie haben zwar welche, aber erreichen sie nicht, was ja darauf schließen lässt, dass viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, diese Strategien effektiv umzusetzen. Diese Unternehmen, unterstelle ich jetzt einfach mal, die ihre Ziele nicht erreichen, agieren eher nach dem Motto Appell an die Mitarbeiter, tut es, Festmachung vielleicht an gewissen Kampagnenzielen. Wir haben 500 Badezimmerarmaturen oder wir haben 1000 Paletten Tonerkartuschen und jeder Mitarbeiter soll jetzt einfach mal auf Teufel komm raus dies in Kundengesprächen anbieten, ohne Systematik. Und das führt eben dazu, dass eben leider nur ein Fünftel dieser Aktivitäten wirklich zur Zielerreichung beitragen. So. Was leiten wir daraus ab? Also viele Organisationen fokussieren sich zwar stark auf die Neukundengewinnung, weil sie dort immer noch den größten Potenzial oder das Wachstumspotenzial sehen. Und daher unterschätzen sie eben oft Umsatzpotenziale. Und wenn dann eben entsprechend Maßnahmen durchgeführt werden, muss man eben leider feststellen, dass diese oft nicht mit einer Systematik durchgeführt werden. Also was sind denn richtige Chancen? Nochmal Vertiefung der Kundenbeziehung, hatten wir gesagt, entsprechend Festigung der Kundenbeziehung auch durch Steigerung des Umsatzes, also höhere Abhängigkeitsverhältnisse. Schauen wir mal einfach mal auf das klassische Online-Shopping oder Telesales in der Vergangenheit. Da gehört es seit Jahren oder Jahrzehnten, würde ich mal sagen, zum großen Hebel dazu, zu sagen, hey, lieber Kunde, der Durchschnittsbestellwert lässt sich einfach dadurch erhöhen, dass ich im Kundendialog natürlich Zusatzangebote entsprechend unterbreite. Ne? Dieser sogenannte Average Order Value, also der durchschnittliche Bestellwert, kann in diesen klassischen Sales-Bereichen Online-Shopping oder Telesales konnte er bereits, wie bei Amazon zum Beispiel, um 35% optimiert werden. Ja, das sind also durchaus Steigungsraten. Natürlich klar, jetzt aus dem Konsumerbereich werden viele sagen, aber ich behaupte und die Erfahrung zeigt es entsprechend, dass auch in anderen B2B-Anwendungen, darum geht es ja den meisten meiner Hörenden, dass auch dort eben solche Steigungsraten von 10-30% erreichbar sind. So, also hier nochmal ein anderer Wert. Unternehmen, die kontinuierlich Cross-Selling und Upselling betreiben, berichten von einer Erhöhung der Kundenbindung um 5-15%. Auch das nochmal. Wir wissen, jeder Außendienstbesuch kostet 500-1.000 €. Wir wissen auch, eine Neukundengewinnung braucht das 5-10-fache an Energie, wie Aktivitäten, die zu einer Kundenbindung beitragen. Also ich habe immer noch vor Augen oder im Ohr vor allen Dingen, dass ein Speaker bei einem Vertriebskongress sagte, unsere Pharma-Referenten sitzen pro Tag im Schnitt 7 Stunden im PKW, um von einem Termin zum anderen zu fahren. Ich frage mich, wie unter Einhaltung aller arbeitsrechtlicher Rahmenbedingungen es dann noch möglich ist, an einem 8-Stunden-Arbeitstag dann erfolgreich Kunden zu akquirieren. Okay, also wenn Unternehmen ihren Kunden zusätzlich Produkte und Leistungen anbieten, die zu ihren bereits getätigten Käufen passen, Cross-Selling, oder sie dazu ermutigen, auf ein hochwertigeres Produkt zu gehen, Upselling, fühlen sich Kunden stärker ans Unternehmen gebunden und das resultiert aus dem Gefühl, dass das Unternehmen ihre Bedürfnisse erkennt, sie individuell anspricht und ihnen einen Mehrwert bietet. Damit ist auch ganz klar, Achtung bitte nicht mit dem Hammer einfach auf alle Kunden in gleicher Intensität hauen, sondern schauen, was passt. So, was für weitere Effekte haben wir festgestellt? Wiederholungskäufe. Kunden, die sich stärker an das Unternehmen gebunden fühlen, neigen dazu, wiederholt bei diesem Unternehmen zu kaufen, anstatt zum Wettbewerber zu wechseln. Empfehlungsbereitschaft, Punkt 2. Zufriedene und treue Kunden sind eher bereit, das Unternehmen an weitere Geschäftspartner und Personen zu empfehlen. Durch Mundpropaganda und positive Bewertungen können Unternehmen natürlich auch entsprechend richtig Neukundengeschäft generieren. Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Die gesteigerte Kundenbindung schafft natürlich auch Vertrauen in die Marke und das Unternehmen. Ganz klar, Vertrauen führt auch zu den Effekten, die jetzt schon mehrfach genannt wurden. Die Kundenzufriedenheit geht damit natürlich Hand in Hand. Insgesamt kommt es eben zu verschiedenen Effekten, die wir natürlich alle für den Unternehmenserfolg nutzen wollen. So. Wie setzen wir jetzt Cross- und Upselling-Maßnahmen überhaupt ein oder um? Natürlich besteht das Ziel erstmal darin, primär Potenziale zu identifizieren. Das heißt, wie kommen wir überhaupt an die Potenziale im Privatkundensegment? Das kennen Sie von jedem oder kennst du auch von jedem Online-Shop-Besuch, wird natürlich häufig das Interesse für eine Produktsparte genutzt, um weitere Angebote zu unterbreiten. Wer eine Hose bestellt, der bekommt auch den entsprechenden Gürtel angeboten oder. Im B2B entstehen die Logiken häufig durch den Anwendungsbereich. Also der Installateur, der einen Waschtisch bestellt, benötigt natürlich entsprechend Montagematerial, klar. Gut geschulte Mitarbeitenden werden das natürlich in der Regel gleich mit anbieten, ohne Frage. Doch was ist mit der Armatur? Wird diese eventuell auch benötigt? Oder verbirgt sich hinter der Bestellung eines einzelnen Waschtisches eventuell eine komplette Badsanierung? Ja, wissen wir, dass dieser Installateur im Bereich Wohnungs- und Siedlungsbau tätig ist? Das heißt, wird er möglicherweise im Laufe der Woche, des Monats, des Jahres weitere Verschleiß- oder Ersatzteile benötigen, weil er entsprechend mehrere hundert Wohnungen betreut und dort die Installation durchführt. So. Wie erkennt eine Organisation diese verborgenen Potenziale? Aufgrund der Mitarbeiterzahl eines Handwerksbetriebs kann ein Fachhändler das Volumen des benötigten Materials pro Jahr berechnen, hochrechnen. Ist die aktuelle Mitarbeiterzahl des Kunden bekannt? Welche Person und welches System errechnet den tatsächlichen Bedarf und vergleicht ihn mit dem tatsächlichen Bestellvolumen? Ja, also auch das sind ja Logiken, die heute mit KI erstmal auf ein leichtes ermittelt werden können. So. In einem anderen Kundenprojekt haben wir zum Beispiel den Futtermittelbedarf in der Landwirtschaft mal diskutiert. So, meine Frage an die Vertriebsmitarbeiter einer großen Genossenschaft war, ob sie Potenzialanalysen hinsichtlich Düngemittel und Futtermittel durchführen. Ja, das Problem sei, so die Antwort, dass nicht alle Kunden die Größe ihrer Agrarflächen oder die Anzahl der Milchkühe, Rinder und so weiter mitteilen würden. Da haben wir überlegt, was spreche denn dagegen, mal über Luftbildaufnahmen bei Google Earth oder Google Maps die Größe der Ställe zu ermitteln. Ja, aus der Ställe Größe, also Bauart eines Stalls und Größe, kann man relativ einfach, zumindest als Experte dieses Gebietes, die Art der Tiere und die Anzahl der Tiere berechnen. Somit kann man dann auch abgleichen, stimmt der bisher gekaufte Futtermittelbedarf des Kunden mit dem, was der Kunde gerechnet tatsächlich benötigt. So, und gibt es da ein Gap? Wenn ja, sofort hinterher aktiv nachfragen, lieber Landwirt, du brauchst 10 Tonnen, du bestellst bei uns 5 Tonnen. Was müssen wir tun, um dir auch die fehlenden 5 Tonnen zu liefern und dich damit glücklich zu machen? So, aktuell werden solche Logiken im B2B selten genutzt. Also diese Form der Potenzialanalyse, fehlende Daten im CRM, Zeitmangel, fehlende Bereitschaft sind häufig die Gründe, die genannt werden. Also da bitte auch nochmal das Kreativteam einladen, zu überlegen, wie können wir Potenziale ermitteln. Ich bin der Meinung, dass wir über mehr hilfreiche Daten verfügen, als diese oft in der Praxis genutzt werden. So, hier sollten eben Datenanalysen, Marketing und Vertrieb eng zusammenarbeiten, um Potenziale zu nutzen. Und ich habe es gestern wieder in einem Workshop erlebt, die Mitarbeiter an der Basis haben oftmals die genialsten Ideen. So, natürlich, man darf den Widerstand der Mitarbeitenden nicht unterschätzen. Ja, wenn solche Ideen vorgeschlagen werden, dann kommen natürlich häufig Einwände, weil natürlich das Ganze mit Aufwand verbunden ist. Es müssen Daten besser ins CRM eingepflegt werden. Innendienstmitarbeiter befürchten mehr Zeitaufwand. Also auch da muss man natürlich dieses Gedankenspiel zu Ende spielen. Das heißt, systemisch denken, welche Auswirkungen hat das auf bestehende Prozesse, bestehende Gewohnheiten, bestehende Rollen, die auch Mitarbeiter einnehmen. Dieses bitte auch immer mit berücksichtigen. Als systemischer Organisationsberater bin ich eben nicht der Vertriebsberater, der nur auf den Vertriebsprozess schaut, sondern auch immer auf die Kultur. Das heißt, wie gehen Menschen dann mit solchen Konzepten um? Nehmen sie diese an? Sind sie neugierig oder lehnen sie diese ab und weigern sie sich? Und dann sind solche Aktivitäten sehr schnell Makulatur. So. Erfolgswahrscheinlichkeiten werden dann schnell runtergeredet. Man kenne die Kunden ja auch und wisse sowieso, was die brauchen, was nicht. Dafür brauchen wir jetzt keine KI. Und wie gesagt, das Thema Zeit, was ich auch sehr gut verstehen kann, ein Innendienstmitarbeiter, der jeden Tag tausende von Bestellpositionen prüfen, vielleicht teilweise sogar auch noch eingeben und Kundengespräche entgegennehmen muss, Reklamationen abwickeln muss. Wenn er hört, dass er jeden Tag auch noch zusätzlich eine Stunde telefonieren darf, wird er nicht Hurra schreiben. So. Manchmal sind es auch wirklich dann die Vorbehalte, ich traue mich gar nicht, Menschen aktiv auf ein Verkaufsthema anzusprechen. Ja, das sehen ja auch viele gar nicht als ihr Rollenthema. Sie sind schließlich dafür da, um Aufträge zu bearbeiten und nicht um aktiv zu verkaufen. Dafür haben wir doch unseren Außendienst. So. Aber gerade die Beziehung des Innendienstes zum kaufenden Kunden durch diese Häufigkeit des Austausches ist ja besonders intensiv. Der Vertriebsmitarbeiter im Außendienst spricht mit dem Kunden vielleicht nur einmal im Monat, einmal im Quartal. Der Innendienstmitarbeiter aber möglicherweise täglich. Das heißt, er kann viel schneller mal in einem laufenden Gespräch etwas einfließen lassen oder auch mal zum Hörer greifen und sagen, Mensch, Willi, bevor ich es vergesse, wir hatten gestern über das Thema gesprochen, ich habe noch mal eine Idee. Hast du kurz mal 2 Minuten? Das ist dem Innendienst oftmals viel, viel leichter gegeben als dem Außendienst, der eben gar nicht diese Häufigkeit des Austausches hat. Ja, spannend. Ich empfehle also jeder Organisation immer in folgenden Schritten zu projektieren. Also erstmal Purpose, also den Sinn verdeutlichen, also mit den Betroffenen auch darüber sprechen, warum es sinnvoll ist, das zu tun, wobei es uns hilft, um noch erfolgreicher zu sein, um uns vom Wettbewerb zu unterscheiden und, und. Dann natürlich Thema Enablement, also die Mitarbeitenden wirklich mit einbeziehen, auch schon in der Planungsphase und nicht erst fertige Listen und den Trainer einfach mal vorstellen. Übrigens, das ist der Armin, der schult euch und ab morgen sollt ihr telefonieren. Innovate, 3. Schritt, also wirklich mit den Vertriebsteams auch Ideen entwickeln. Nochmal, die Menschen an der Basis haben oftmals geniale Ideen, gepaart mit den Ideen des Marketings und der Vertriebssteuerung kommen daraus super Kampagnen zustande. Dann eben das Thema Analytics, also wirklich Daten nutzen, um Potenziale zu analysieren und dann Kampagnen entsprechend zu entwickeln. Action, umsetzen, Ziele setzen, Ressourcen schaffen, also auch Freiräume, technische Möglichkeiten, Headsets. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, die das Leben erleichtern oder im Zweifel auch erschweren können. Und dann wirklich auch einen Handlungsplan machen und evaluate, also wirklich messen und überprüfen. Manches Mal höre ich auf Nachfrage, wie die Kampagne läuft. Ja, recht gut. Was heißt denn genau gut, ist dann immer meine vertiefende Frage. Ja, ich hatte noch keine Verkäufe, aber die Frau Müller und der Herr Mayer hat auch schon welche. Ja, viele. Wie viele denn? Ja, 3 oder 4. Das ist bitte kein genaues Controlling, also wie in anderen Kampagnen auch, bitte sauber dokumentieren. Und bitte, Punkt 7, ganz wichtig, celebrate, Erfolge feiern, also auch mal Zwischenstände bekannt geben, belohnen, feiern, Eis austun, Mut machen, weiterzuentwickeln, also vielleicht aus dieser Erfahrung nochmal neue Projekte zu entwickeln, weil manchmal stellt man auch fest, ein Produkt, von dem man sich viel versprochen hat, verkauft sich gar nicht so gut, überlegen, was kann man besser oder anders machen, also wirklich feiern, aber auch weiterbringen, kontinuierlich dann auch solche Maßnahmen etablieren, also continue heißt, schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, passt das, können wir auf Dauer auch dieses Tempo halten oder diese Intensität, also am Anfang ist die Euphorie vielleicht im besten Fall groß, alle sehen zu, dass sie pro Tag wirklich eine Stunde telefonieren, aber kann man übers Jahr hinweg das Niveau halten, eventuell Ressourcen schaffen, neue Mitarbeiter einstellen, Aufgaben umschichten, damit es nicht dann irgendwann zu einer Ermüdung kommt. So. Also, noch eine wichtige Information oder Erfahrung aus meiner Beratertätigkeit. Beginne bei Verkaufsteams, die bisher keine Erfahrung mit Zusatzverkaufsaktionen gesammelt haben, mit niederschwelligen Angeboten. Also mach es ihnen leicht. Ich habe mal mit einem Verlagskunden Mitarbeiter des Kunden Serviceteams First Level eine Kampagne entwickelt, allen Zeitschriftenabonnenten, also B2C in diesem Fall, die bisher üblicherweise die Zahlungsweise per Rechnung hatten, einen Bankeinzug anzubieten. Als Belohnung gab es dann für den Leser ein gratis Sonderheft. Also niedrigschwellig, weil man den Kunden gebeten hatte oder vorgeschlagen hat, den Bankeinzug statt die Rechnungsstellung zu wählen, mit dem Vorteil, den man aufgearbeitet hat, argumentativ, hey, du musst dich nicht mehr um die Überweisung kümmern, wir buchen ab, du hast trotzdem die Kontrolle. Und als Dankeschön ein Heft, ein Bonbon quasi, was ein Kunde auch nicht ablehnen kann. Selbst wenn nur jeder zweite zusagt, hat dem Verlag damit einen Riesen, oder ist dem Verlag damit ein Riesenvorteil entstanden, nämlich viel, viel weniger nicht erfolgte Abbuchungen oder Mahnungen in dem Fall. Somit ein echter Return on Invest. Und diese Niedrigschwelligkeit hat dazu geführt, dass gerade die Mitarbeiterinnen, die in dem Team die größte Skepsis hatten, am Ende sagten, Hering, 20 Bankeinzüge schon heute Vormittag. Also die haben damit einmal eine besondere Initiative an den Tag gelegt. Das fand ich richtig klasse und hat mich enorm gefreut. Ja, nochmal messen. Ja, wer viel misst, 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 ist ja so ein alter Ingenieursspruch, aber im Controlling, gerade im Vertrieb finde ich, messen von Daten enorm wichtig. Also bitte, ganz wichtig, kümmert euch um solide Daten für die Potenzialanalyse, baut die Kampagnen sauber auf, um dann nachvollziehbar Erfolgsmessungen durchzuführen. Es ist auch immer cool, wenn man dann A-B-Tests durchführen kann. Man hat ein Produkt A, ein Produkt B. Beide Kampagnen führt man mit einer ähnlichen Systematik durch und kann dann nach einem gewissen Zeitraum feststellen, mit welcher der Kampagne man bessere Ergebnisse erwirtschaftet hat, um dann auch einfach ein totes Pferd zu verlassen und das andere Pferd weiterzureichen. Ja, also die Praxis zeigt, dass im B2B-Vertrieb viele Entscheidungen aufgrund von persönlichen Einschätzungen und Meinungen getroffen werden und diese sogenannte anekdotische Evidenz, die auf persönliche Erfahrungen oder isolierten Beispielen basiert, hat gerade im Vertrieb gravierende Nachteile, da eben Umsatzpotenziale verborgen werden. Das zeigt immer wieder die Praxis, wenn man dann wirklich evaluiert, Achtung, guckt wirklich auf Zahlen und nicht auf das, was ihr erinnert, weil ihr verklärt die Vergangenheit sowohl zum Guten als auch zum Negativen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hier nochmal der Appell, nicht nur für Cross- und Upselling, sondern generell für all diejenigen, die eher, ich sag mal, über den Daumen ihre Vertriebsziele peilen, was sicherlich nicht mehr viele Unternehmen machen, aber der ein oder andere Hörer wird sagen, ja stimmt, wir könnten es vielleicht an der Stelle etwas genauer machen. Gerade die Unternehmen, von denen ich immer wieder höre, die noch nicht wirklich ein aussagekräftiges CRM entsprechend einsetzen. Ja, Fazit. Umsatzpotenzial liegt auf der Straße, die man schon täglich geht. Also nutzt dieses Potenzial. 30% als Steigerungsquote sollte nochmal so ein kleiner Appetizer oder eigentlich sehr großer Appetizer sein, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ob es sich in deiner Organisation lohnt und wenn ja, mit welchem Aufwand, können wir gerne mal besprechen. Schreib mir eine Mail, funk mich an über LinkedIn oder welche Kanäle auch immer du nutzt und wir tauschen uns darüber gerne einmal zu zweit aus oder zu dritt, zu viert, zu fünft. Ich sage danke fürs Zuhören, wie immer empfehle mich weiter und viel Erfolg weiter im Vertrieb. Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.